Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry, Simon und Max.
Einen wunderschönen guten Tag hier zu einer weiteren Folge von Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit mir, dem Max und zwei weiteren Seahawkers. Einmal dem Simon, moin.
Hi.
Und dem Henry.
Moin, moin.
Genau, heute geht es um den veröffentlichten Spielplan der Seattle Seahawks. Gegen wen genau es geht, wusste man ja schon einen Ticken vorher, aber jetzt wurde vor ein paar Tagen festgelegt, in welcher Reihenfolge und zu welchen Uhrzeiten gespielt wird. Da werden wir gleich sehr ausführlich mit euch drüber reden und die Gegner so ein bisschen auseinandernehmen, ganz kurz analysieren, damit ihr grob wisst, was auf uns zukommt in der neuen Saison, falls sie denn so stattfindet, wie wir alle hoffen. Aber davor gibt es erstmal noch ein paar Nachrichten rund um unsere Seahawks.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
Und da wurden ein paar Spieler aus dem Kader gestrichen, um Platz zu machen für unsere neuen Undrafted Free Agents. Prominentester Akteur ist dabei Defensive Tackle Nasir Jones, der gefühlt irgendwie immer so ein großes Versprechen war und der auch vor zwei, drei Jahren durchaus ansatzweise Leistung gezeigt hat. Zumindest so viel, dass man hoffen konnte, dass noch mehr kommt, aber irgendwie kam leider eben nicht mehr. Und damit ist seine Karriere bei den Seahawks jetzt erstmal Geschichte. Außerdem erwischt wurden Running Back Adam Choice, Defensive Tackle Shakir Soto und Defensive Tackle Peter Taumupenu. Ich hoffe, das war einigermaßen richtig ausgesprochen. Also unsere Undrafted Free Agents, die bereits unterschrieben haben, haben jetzt also einen Platz im Kader. Und ich denke mal, das war notwendig. Sehr schade, dass Nasir Jones es nie wirklich geschafft hat, sich durchzusetzen. Aber so ist das nun mal in der NFL. Dazu kommt Vertragsdetails. Vom Vertrag von Bruce Irvin wurden bekannt. Und zwar handelt es sich um einen Einjahresvertrag, der 5,5 Millionen Dollar fasst. Sehr, sehr viel davon ist garantiert. Und da haben wir jetzt einfach mal so zwei Positionen, die wir einmal kurz vortragen wollen. Und zwar, haben Henry und Simon da etwas unterschiedliche Meinungen, ob dieses Geld gerechtfertigt ist, ob das gut angelegt ist. Simon, fang du mal an. Was hältst du davon?
Ich fange mal an, genau. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Geld ist da gut investiert. Bruce Irvin ist uns gut bekannt, war lange bei uns, hat schon Pass Rusher für uns gespielt. Der kennt also den Lockerroom, auch Pete Carroll und John Schneider wissen genau, was sie sich einkaufen. Und ich glaube, dass das nachher der Vorteil ist. Wir hatten in der letzten Saison die Situation, dass wir nicht so richtig gut in Pass Rush besetzt waren, vor allem in der Tiefe nicht. Und jetzt kriegen wir mit Bruce Irvin halt auch jemanden dazu, der schon bewiesen hat, dass er es drauf hat, wenn auch vielleicht nicht in der Elite, in der er mal gedraftet wurde. Aber mit den 6 Millionen ist er okay bezahlt, ist vermutlich eine sichere Nummer und deswegen halte ich das für grundsätzlich einen guten Deal.
Henry, was meinst du?
Ja, also mein Hauptkritikpunkt ist einfach gegen dieses Signing von Irvin, dass er uns halt cap-technisch ziemlich viel Flexibilität nimmt. Der hat ja einen Cap-Hit von, glaube ich, 5,9 Millionen unter dem Cap der Seahawks und wir haben jetzt eben nur noch einen effektiven Cap von circa 4, 5 Millionen und Irvin ist halt eben schon 32 und mir da insgesamt einfach ein bisschen zu teuer, weil ich glaube einfach, dass man da sicherlich auch eine günstigere Alternative für einen Leo Pass Rusher hätte bekommen können, zumal Irvin ja wahrscheinlich diese Rolle einnehmen wird. Aber wer dann so richtig die Fetzen fliegen sehen möchte, der kann sich ja dann gerne mal auf der Homepage reinklicken, da haben wir eben ein Streitgespräch zwischen Simon eben und mir veröffentlicht.
Genau, das ist nochmal deutlich ausführlicher. Jetzt haben wir erstmal nur so ein bisschen die beiden Fronten geklärt und wer es dann ein bisschen genauer haben möchte, der schaut sich einfach das Streitgespräch auf der Website der German Seahawkers an. Auch auf den Social-Media-Kanälen müsste es einmal verlinkt worden sein. Von daher, genau, viel Spaß dabei. Und damit wären wir durch mit den News. Relativ wenig passiert in letzter Zeit. Jetzt pendelt sich alles so langsam ein bisschen ein. Jadeveon Clowney gibt, da gibt es weiter nichts nichts Neues, wobei das Signing, der Vertrag von Bruce Irvin jetzt tatsächlich eher darauf schließen lässt, dass das Geld langsam knapp wird. Zumindest wenn man überlegt, dass Clowney ursprünglich an die 20 Millionen gefordert hat. Also selbst wenn er das nicht bekommt und es eher so in Richtung 15 Millionen geht, dürfte es äußerst schwierig werden, jetzt so viel Capspace nochmal freizumachen. Aber naja, man wird sehen, Clowney kann sich alle Zeit der Welt lassen. Und das wird er wahrscheinlich auch. Aber genug der News. Jetzt kommt die Besprechung der Gegner unserer Seahawks für die kommende Saison 2020.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, und das haben wir alles ein bisschen gut strukturiert, würde ich sagen. Wir fangen natürlich an mit Woche 1 und gehen einmal ganz durch bis zu Woche 17. Vielleicht erstmal so ein bisschen allgemein zum Schedule der Seahawks. Es gibt 4 Primetime-Spiele. Das sind die zweitmeisten der Saison. Also es gibt einige Teams, die haben 5 Primetime-Spiele und die Seahawks haben 4. Das heißt, schon relativ häufig. Daran kann man zumindest schon mal sehen, dass die Fernsehsender der Meinung sind, dass die Leute zumindest gerne einschalten für die Seahawks, was tendenziell schon mal eine gute Idee ist. Dazu kommen 4 19-Uhr-Spiele, was relativ ungewöhnlich ist. Also bei uns 19 Uhr. Bei den Amerikanern eben frühe Spiele, Mittagsspiele im früheren Slot. Was relativ ungewöhnlich ist, da die Seahawks ja an der Pazifikküste, also an der Westküste beheimatet sind und da dann eben traditionell meist eher die späten Spiele haben. Diese Saison haben sie allerdings die AFC und die NFC West, das heißt beide Divisions aus dem Osten, von der Ostküste und darum 4-mal früher Slot, 4-mal weit reisen. Die Seahawks tatsächlich auch mit den meisten Reisemeilen der ganzen NFL dieses Jahr, auch wenn sie da ja häufig recht weit oben sind. Aber ja, das nur so am Rande. Für uns heißt das natürlich 4-mal nicht lange aufbleiben zu müssen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für die deutschen Fans, aber genau. Der Strength of Schedule, sprich die Schwierigkeit oder die Härte des Spielplans beträgt 0,509. Das heißt, die Gegner der Seahawks haben letztes Jahr quasi ein Rekord von 0,5 ungefähr gehabt. Das entspricht dem 13. Rang. Das heißt, die Seahawks haben den 13. schwersten Schedule. Das ist ziemlich Mittelfeld, würde ich sagen. Sicherlich kein Hammer-Schedule, aber auch kein leichter Durchmarsch. Aber genau, das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Wir fangen an mit der Woche 1 gegen die Falcons in Atlanta und das macht einmal der Henry.
Ja, dann geht's eben gleich in der Woche 1 los mit einem 19-Uhr-Spiel und ich denke mal, dass die Falcons ein angenehmer Auftaktgegner sind, den man aber auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, denn die Falcons haben halt in Matt Ryan einfach einen starken Quarterback und auch auf dem Papier zumindest eine starke Offense, die uns schon gefährlich werden kann. Die Seahawks sind ja eigentlich so ein bisschen dafür bekannt, eher so ein bisschen schwach in die Saison zu starten. Zumindest war das jetzt in den letzten Jahren so, dass man sich da gerade in Woche 1 und Woche 2 ein bisschen schwer getan hat, da in einen Rhythmus reinzukommen. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Spiel, das zu einem Stolperstein werden könnte, aber hoffentlich nicht werden wird.
Ja, also die Falcons letzte Saison tatsächlich zum Ende nochmal ein bisschen Endspurt hingelegt, aber am Anfang doch oder auch insgesamt relativ enttäuschend. Interessant wird auch das Wiedersehen mit Todd Gurley, würde ich sagen, der uns ja doch, als er noch bei den Rams gespielt hat, häufig vor Probleme gestellt hat, aber wollen wir mal hoffen, dass das diesmal nicht der Fall ist. Gut, Woche 2 gegen die Patriots.
Ganz genau, und das ist dann direkt auch ein Sunday-Night-Spiel, also eines der Primetime-Spiele, in denen wir ja grundsätzlich eigentlich schon immer ganz gut sind. Die Patriots einzuschätzen ist vor der Saison unglaublich schwer. Sind für mich eine riesige Blackbox, haben einen vernünftigen Draft hingelegt, aber eine wirklich schlechte Offseason bisher gehabt, haben ihren Quarterback verloren, haben auch Calvin Neu und Jamie Collins abgeben müssen, keine Zugänge, haben kein Capspace mehr offen. Das sieht wirklich übel aus für die Patriots-Fans in diesem Jahr, aber sie haben natürlich Bill Belichick weiterhin und traue ich mich dann doch nicht, obwohl eigentlich die Vorzeichen relativ deutlich sind, zu sagen, dass das ein klarer Sieg wird für uns, weil der einfach ein Magier ist als Trainer. Vielleicht noch ganz kurz, Jared Stidham heißt der neue Quarterback der Patriots. Was er kann, werden wir sehen. Hat am College bei Baylor und Auburn gespielt, Pick 133 gewesen, war letztes Jahr Backup. Sein einziger Vorteil wird wahrscheinlich sein, dass unser Stadion vermutlich leer sein wird und dadurch der Heimvorteil und die lauten Fans nicht da sein werden. Das könnte ihm natürlich so ein bisschen Sicherheit geben in seinem ersten Auswärtsspiel in der NFL.
Ja, ich traue den Amerikanern auch zu, bis dahin wieder volle Stadien zuzulassen. Von daher würde ich mich da nicht drauf verlassen. Aber ja, wäre sicherlich nicht ganz schlecht für so einen jungen Quarterback. Ja, Woche 3 gegen die Cowboys. Wieder zu, für Seahawks-Fans, üblicher Uhrzeit, 22.25 Uhr. Das für mich auch ein klares Spiel, das bei RAN übertragen wird. Also ich lege mich jetzt schon fest, Woche 3, das späte RAN-Spiel wird Cowboys at Seahawks sein, 22.25 Uhr. Ja, die Cowboys haben in der Offseason so ein bisschen bluten müssen. Sie haben Cornerback Byron Jones verloren, sie haben ihren Center verloren. Also alles ein bisschen schon Positionen, die man nicht ganz so leicht ersetzen kann. Aber ja, die Cowboys haben alles getan, um es dann doch zu tun. Der Draft war für mich Top 3, würde ich sagen. Also extrem starker Draft der Cowboys mit CeeDee Lamb, einen super Wide Receiver gezogen. Dann Trevon Diggs, Cornerback-Ersatz, Tyler Biadasz als Center. Also ja, eigentlich drafttechnisch alles richtig gemacht. Offensiv eines der stärksten Teams der Liga, meiner Meinung nach. Dak Prescott muss zeigen, was er drauf hat, möchte sich seinen Vertrag verdienen. Also auf jeden Fall ein harter Brocken in Woche 3, würde ich sagen. Bis dato, denke ich mal, auch das schwierigste Spiel der Saison.
Definitiv, da pflichte ich dir bei. Das ist im Moment ja natürlich alles noch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, zu sagen, welches Team wahrscheinlich gut oder eher schlecht sein wird. Aber ich schätze es auch ähnlich ein bei den Cowboys. Mit dem neuen Head Coach mal gucken, wie sich das entwickelt. Auch das ist so ein bisschen so die große Unbekannte, aber ich glaube, das wird so der erste richtige Härtetest in der Saison, wo man vielleicht auch sehen kann, wo die Seahawks so ein bisschen stehen.
Ja, das stimmt allerdings. Also Cowboys, wie gesagt, harter Brocken, muss man schauen. Aber ja, mit der Kaffeesatzleserei hast du natürlich recht. Also es soll jetzt auch nur so eine grobe Einschätzung werden. Einfach mal schauen, wie die Franchises Stand jetzt aussehen. Ja, Woche 4 in Miami gegen die Dolphins.
Ja, da bin ich jetzt mal wieder mit einem 19-Uhr-Spiel. ich habe das eigentlich unter der Kategorie Pflichtsieg bei mir stehen. Zumindest als ich zum ersten Mal auf das Schedule auch geguckt habe. Die Dolphins haben ja jetzt im NFL-Draft an Nummer 5 Tua Tagovailoa gezogen. Ich gehe mal davon aus, dass er auch starten wird. Wenn er das tun würde, finde ich es zumindest dankbar, dass man einen Rookie-Quarterback eher früh in der Saison bekommt. Bei Quarterbacks ist es halt so, dass sie sich gerade im ersten Jahr schon über die Saison dann so ein bisschen weiterentwickeln und es ist auf jeden Fall besser, den dann am Anfang der Saison zu bekommen, wo sie meistens noch eher dazu neigen, diese berühmt-berüchtigten Rookie-Fehler zu machen.
Ja, das stimmt. Also ich gehe tatsächlich statt jetzt davon aus, dass Fitzpatrick zumindest am Anfang der Saison spielen wird. Und ja, der ist ja so ein bisschen, dem ist eigentlich scheißegal, wenn er mal Fehler macht. Das trifft ihn auch überhaupt nicht. Der hat einfach Bock. Also ich glaube, Fitzpatrick ist einfach ein cooler Typ, der die Dinger rausballert, wenn er die Chance dafür bekommt. Also auf jeden Fall eine Prüfung für unsere Defensive Backs. Aber falls Tua spielen sollte, gebe ich dir recht, da kann man wahrscheinlich früh in der Saison noch auf Rookie-Fehler hoffen. Woche 5 gegen Minnesota in Seattle. Da hat man doch schöne Erinnerungen, oder?
Da hat man ganz fantastische Erinnerungen. Vor allem, weil es auch wieder ein Primetime-Spiel ist. Sunday Night Football in diesem Fall. Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Saisons auch jeweils zu Hause gegen die Vikings gespielt. Auch jeweils in grünen Trikots teilweise sogar, weil es teilweise auch Thursday Night war. Letztes Jahr war es, glaube ich, Monday Night. Wir haben beide Spiele gewonnen und so würde ich dann auch vermuten, geht das dieses Jahr wieder aus. Es gibt eine ganz spannende Statistik zu, dass, glaube ich, Kirk Cousins noch nie ein Primetime-Spiel gewonnen hat oder eins war es maximal.
Ja, gegen die Saints jetzt, ne, in den Playoffs. Oder war das War das 19 Uhr? Ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber da, also in den Playoffs ist es ja dann auch nicht mehr in dem Sinne ein Primetime-Spiel sozusagen, wie es davor in der Saison ist. Und Russell Wilson ist halt König der Primetime-Spiele, nur ganz wenige verloren da. Deswegen, also ich glaube, das ist schon mal so der grundsätzliche Faktor, warum wir das Spiel gewinnen werden. Zusätzlich haben die Vikings Stephon Diggs abgegeben, haben dafür aber im Draft gut nachgelegt, ihre Needs bedient und sinnvoll gepickt. Was jetzt gerade vielleicht auch noch spannend ist für unsere beiden Teams sozusagen, ist, auf welcher der beiden Seiten Everson Griffin auf Quarterback-Jagd gehen wird in der nächsten Saison. Ist natürlich noch, also könnte natürlich auch ein ganz anderes Team werden, aber da gibt es ja im Moment auch Diskussionen drum, ob der nicht vielleicht zu uns kommt. Aber grundsätzlich würde ich uns schon ein wenig stärker als die Vikings einschätzen und deswegen auch auf einen Sieg bauen.
Ja, aber über Griffin würde ich mich auch nicht beschweren, glaube ich. Also wenn diese ewige Clowny-Saga kein Ende mehr findet, dann würde ich auch mit ihm vorlieb nehmen.
Da hätte ich übrigens auch nichts dagegen.
Ja, das glaube ich. Woche 6 haben wir eine Bye-Week. Relativ früh, aber jetzt nicht zu, also ja gut, ich hätte sie gerne einen Ticken später gehabt. Aber ich glaube, ab Woche 4 fangen die Bye-Weeks an. Von daher hätte es auch schlimmer kommen können, direkt in Woche 4 eine Bye-Week zu haben. Ist, glaube ich, sehr undankbar, wenn man überlegt, dass danach noch so viele Spiele kommen. Von daher, ja, nach Woche 6, nach einem Primetime-Spiel gegen ein doch für mich trotzdem noch relativ starkes Team, ist vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt. Zumal es danach dann direkt gegen zwei Division-Rivalen weitergeht. Und zwar in Woche 7 in Arizona gegen die Cardinals um 21.05 Uhr. Und zwar, Achtung, Zeitumstellung, die Amerikaner, ich glaube, die Amerikaner stellen zuerst um, ne? Also
ja,
zu dem Zeitpunkt, genau, die Amis haben schon umgestellt und wir noch nicht, darum eine Stunde früher. Ja, Kyler Murray, Quarterback der Cardinals, letzte Saison mit einer guten Rookie-Saison, Offensive Rookie of the Year geworden. Da kann man, glaube ich, schon ordentlich was erwarten, zumal eben sein Supporting Cast auch ordentlich aufgewertet wurde. In erster Linie DeAndre Hopkins, für mich der, wenn, ja, zumindest Top 3 Wide Receiver für mich auf jeden Fall, als absolutes Schnäppchen in der Free Agency von den inkompetenten Texans bekommen. Kann man nicht anders sagen.
Also, kann man echt nicht anders sagen. Also ist wirklich traurig, was da passiert.
Ja. Ah Mann, naja, stark gedraftet auch in der dritten Runde, tatsächlich noch Tackle Joshua Jones bekommen, in der ersten Runde Isaiah Simmons, also schon ordentliche Verstärkung. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr schon richtig angreifen können, aber ich würde sagen, spätestens nächstes Jahr, also 2021, werden die Cardinals wieder richtig gefährlich, wenn sich alles so weiterentwickelt, wenn die Air Raid Offense von Cliff Kingsbury sich so entwickelt, wie die Cardinals das hoffen. Dann wird die NFC West, glaube ich, in einem Jahr einen sehr starken Konkurrenten mehr haben. Also da muss man sich in Acht nehmen, würde ich sagen. Ja, Woche 8 gegen unseren Erbfeind, gegen unseren Lieblingsgegner, die San Francisco 49ers.
Ja, also zu dem Spiel, ich denke mal, das könnte ein sehr richtungsweisendes werden. Ich sehe die 49ers auch nächste Saison wieder in der NFC als klaren Contender und gerade so in Woche 8 oder so, das ist jetzt so ein Zeitpunkt in der Saison, wo man schon ungefähr weiß, in welche Richtung es eben geht mit seinem jeweiligen Team und auch in welche Richtung es eben in der Division geht, und daher könnte dieses Spiel auch ein sehr richtungsweisendes sein und auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich denke mal, das könnte auch ein sehr enges werden und ich hoffe einfach mal, dass wir dann auch als Sieger vom Platz gehen werden, zumal wir ja auch daheim spielen.
Ja, wobei wir letztes Jahr ja tatsächlich auswärts gewonnen haben gegen die Niners und zu Hause dann verloren. Also
ja,
vielleicht wiederholt sich das dann. Ja, vor den Niners, genau, wie du gesagt hast, so der ärgste Konkurrent auf jeden Fall. Sowohl in der NFC West als auch wahrscheinlich zusammen mit den Saints, so in der ganzen NFC, über die Niners führt der Weg in Richtung Playoffs und in Richtung Super Bowl. Von daher, ja, richtiges Spiel in Woche 8, vielleicht noch nicht unbedingt entscheidend, aber zumindest richtungsweisend, würde ich sagen. Woche 9 gegen Buffalo.
Ganz genau, da sind wir dann auf jeden Fall auch nach der Zeitumstellung, nämlich Sonntag um 19 Uhr wieder angekommen. Ostküste klar, also auch wieder früher Slot. Wir spielen in Buffalo. Und das ist wahrscheinlich nachher auch einer der entscheidenden Faktoren. Könnte ein schwieriges Spiel werden, zumal die Bills wirklich eine gute Saison letzte Saison gespielt haben. Sind ja in den Playoffs dann auch erst sehr spät im Spiel an den Texans gescheitert. Hatten vorher ja sogar auch noch die Chance, sogar die Division zu gewinnen gegen die Patriots. Haben die Patriots besiegt in der letzten Saison. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn es so ein bisschen so läuft, wie eben avisiert und die Patriots wirklich eher ein Jahr zum Vergessen haben, dass die Bills genau in diese Lücke reinschießen und sogar die AFC East gewinnen können. Das werden wir in Woche 9 auch wahrscheinlich schon relativ gut sagen können, weil sich bei den Patriots wahrscheinlich auch relativ früh entscheidet, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn du ohne Quarterback da eine Saison lang spielen musst, dann kannst du das auch ziemlich lassen, eigentlich direkt. Die Bills haben halt einen soliden Draft hingelegt, haben jetzt halt den Josh Allen als Quarterback im dritten Jahr. Ist die Frage, wie er sich dieses Jahr schlagen wird. Haben jetzt Jake Fromm da nochmal jemanden geholt, der ihm nochmal vielleicht ein bisschen Druck macht, dass es noch ein bisschen solider wird alles. Aber er hat sich schon ganz gut entwickelt und genau, also das wird sicherlich auch ein schweres Spiel für uns, gerade weil das dann auch so langsam in die Novemberphase der Saison geht, in der wir ja traditionell auch nicht die allerstärksten sind. Da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das so eine der Niederlagen wird, die vorher nicht so ganz eingepreist waren. Weil es eben nicht ganz so starkes Team ist, aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr schwierig wird für uns.
Ja, ich sehe das auch so ähnlich wie du. Also ich finde, die Bills haben halt jetzt nicht nur in dieser Offseason, sondern auch in den letzten 2, vielleicht auch 3 Jahren echt einen guten Job gemacht, das Team um Josh Allen herum ordentlich aufzubauen. Deswegen glaube ich auch, dass die in der AFC East auf jeden Fall um den Division-Sieg mitspielen werden und dass die uns auch echt Probleme machen könnten unter Umständen.
Ja, also die habe ich tatsächlich auch so ein bisschen als gefährlichen Stolperstein mir gemerkt. Also da muss man aufpassen. Super, super Receiving Core mit John Brown, Stefan Dix, Cole Beasley. Also da hat Josh Allen auf jeden Fall genug Waffen, die er bedienen kann. Und die Defense ist sowieso bockstark. Also vor allen Dingen die Front haben sie ordentlich verbessert. Jetzt AJ Epinesa geholt im Draft. Die Secondary ist extrem stark. Also da muss man aufpassen, auf jeden Fall.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist vom Spielplan her jetzt, die kommen natürlich genau in unsere Riege der Spiele gegen die Division-Gegner rein, die für uns natürlich immer sehr wichtig sind. Und wo sicherlich in der Phase der Saison auch so ein bisschen der Fokus drauf liegen wird. Also zuerst eben Cardinals und 49ers und dann danach, da kommen wir jetzt dann gleich zu die Rams eben. Das wird dann auch schwierig, da den Fokus so aus der Division rauszubekommen wahrscheinlich.
Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall entscheidende Wochen. Da sollte man nicht allzu viele Punkte liegen lassen. Woche 10 dann in Los Angeles gegen die Rams im neuen Stadion, im neuen Tempel der Rams, die heute ihre Trikots vorgestellt haben. Habt ihr die schon gesehen?
Ja.
Die neuen Jerseys, unglaublich hässlich, ja. Oder?
Also so, das ist irgendwie so ein Logo, weil ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dann wäre es ja noch in Ordnung.
Es ist aber tatsächlich genau das. Es ist so irgendwie, als hätte ein kleines Kind sich ausgetobt.
Ja, auch die Nummern vor allen Dingen. Also auf den blauen Trikots, die Nummern so gelb-weiß verlaufen. So richtig, weiß ich nicht. Als hätte man einfach so eine Farbpalette genommen und dann immer so die und die Farbe hätte ich gern vermischt und dann einfach so ganz, ganz hässlich. Aber gut, soll jetzt nicht stören. Die schönsten Trikots der Division haben wir sowieso. Von daher.
Und es kommt natürlich auch nachher auch nur auf die Trikots an. Von daher, ja.
Richtig, genau. Das ist, ja.
Das wissen wir alle.
Da müssen unsere Freundinnen dann ja auch gucken, für welches Team sie sind. wer die schöneren Trikots hatte, wenn die Seahawks dann nicht gewinnen, ist halt scheiße. Ja, die Rams, um aufs Sportliche zurückzukommen, haben in der Free Agency einiges an Qualität verloren, besonders auf der Position der Defensive Ends, aber auch mit Corey Littleton einen exzellenten Linebacker in Richtung Las Vegas ziehen lassen. Also Ja, sie sind eben nicht mehr so diese Macht, die sie vor 2 Jahren waren, als sie ja wirklich in der NFC so ein bisschen der absolute Juggernaut waren und auch in den Super Bowl eingezogen sind. Letztes Jahr schon leichten Super Bowl-Hangover gehabt, aber trotzdem noch mit 9-7, glaube ich, aus der Saison rausgegangen. Ich habe die Rams tatsächlich nur noch, ja, weiß ich nicht, also die könnten vielleicht sogar von den Cardinals noch verdrängt werden. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen wieder sehr viel Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, die richtig starke Zeit der Rams ist zumindest erstmal vorbei. Ich meine, die sind halt sehr stark all-in gegangen, um in den Super Bowl zu kommen, aber da haben sie dann eben gar nicht abgeliefert. Ist natürlich dann ärgerlich, wenn man so kurz davor war. Aber ich glaube, eben durch die ganzen verkauften Draft-Picks und den wenigen Cap-Space hat man jetzt eben auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, um ja noch allzu viel rauszuholen. Allerdings, traditionell tun sich die Seahawks ja eigentlich immer schwer gegen die Rams. Auch in den Jahren, in denen die Seahawks wirklich zur Creme de la Creme der NFC gehörten und die Rams noch in St. Louis gespielt haben und eigentlich gar keine Rolle hatten. Aber ja, mal schauen, ob sich das so fortsetzt.
Ja, übrigens in Woche 9 und Woche 10, das ist das einzige Mal, glaube ich, sogar in der Saison, dass man 2 aufeinanderfolgende Auswärtsspiele hat.
Ja, das ist schon mal gut, dass das nicht allzu oft vorkommt, aber ja, sind trotzdem der Reiseweltmeister der NFL. Ja, Woche 11, weiteres Spiel gegen die Cardinals. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal zu besprechen. Darum kommen wir direkt zu Woche 12 in Philadelphia.
Ja, also das könnte auch ein sehr schwieriges Spiel werden. Ist vor allem auch auswärts. Aber es ist ein Monday Night Game und daher sehe ich dem Ganzen positiv entgegen. Ich habe es mir vorhin noch rausgeschrieben. Wir haben ja einen Primetime-Record seit 2012 von 24-5-1. Von dem her und auch so, wie wir gegen die Eagles in den letzten Spielen, in den letzten Jahren auch abgeschnitten haben und da auch öfter mal in Primetime gegen Philadelphia aufs Feld mussten, glaube ich, dass wir da wieder mal gewinnen können.
Ja, letzte Saison 2 Spiele, 2 Siege. Auch wenn der 2. Sieg wahrscheinlich etwas speichelhaft war und auch mit dem Ausfall von Carson Wentz zusammenhing. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Spiel so. In Woche 12, da könnten die Punkte für beide Teams wichtig werden. Also die Eagles ja mit den Cowboys in einer starken Division, zumindest was den einen Gegner angeht. Also mal schauen. Ja, Woche 13 gegen die New York Giants.
Ganz genau, Sonntag 22.05 Uhr. Für mich eigentlich ein Must-Win. Haben sich in der letzten Saison nicht besonders gut angestellt. Daniel Jones hat jetzt letzte Saison auch noch nicht gezeigt, dass er irgendwie NFL-Material tatsächlich in sich hat. Ist natürlich die Frage, ob er das jetzt irgendwie diese Saison etwas mehr zeigen kann. Er bekommt auf jeden Fall gute Unterstützung. Die Giants haben wirklich einen guten Draft hingelegt, haben ihm einen Tackle dazu geholt. Und das wäre so der einzige Grund, wo ich jetzt sagen würde, ja, es könnte irgendwie deutlich aufwärts gehen, aber ehrlicherweise glaube ich das noch nicht und deswegen ist das für mich auch ein relativ klarer Sieg, gerade auch zu Hause und zu einem Zeitpunkt in der Saison, wo man ja vielleicht wirklich wieder darüber diskutieren kann, ob auch Zuschauer im Stadion zugelassen sein könnten, vielleicht mit Abstand oder nur 20.000 oder was weiß ich. Man weiß es nicht, was da alles an Konzepten in den NFL-Schubladen gibt sozusagen.
Oder wie man bei den Chargers sagt, alle Fans.
Alle Fans, ganz genau.
Kann was zu sein. Ja, also Daniel Jones würde ich sagen, also würde ich gar nicht so kritisch beäugen wie du. Ich fand ihn gar nicht so schlecht letzte Saison. Der muss nur so ein bisschen seine Fumble-Probleme unter Kontrolle bekommen. Dann hat er, glaube ich, schon das Zeug, ein einigermaßen vernünftiger NFL-Quarterback zu werden. Aber ja, sollte schon ein Sieg werden, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, nächste Woche, in Woche 14, kommt direkt das nächste New Yorker Team nach Seattle. Und zwar die New York Jets. Ja, dementsprechend, da das ein Heimspiel ist, wieder 22 Uhr. Sam Darnold, ja, muss langsam mal beweisen, dass er wirklich Franchise-Quarterback auch sein kann. Rookie-Saison war eher so semi-gut, wurde am Ende tatsächlich ein Ticken besser, aber letzte Saison tatsächlich wieder so ein bisschen, ein Regression-Jahr. Hatte auch pfeifersches Drüsenfieber, also der hat irgendwie alles mitgenommen, was ging. Ja, die Jets setzen diese Saison sehr stark auf ihre Rookies. Also in der Offensive Line Mekhi Becton dazugeholt. Auf Wide Receiver Denzel Mims wird auch eine tragende Rolle einnehmen müssen. Safety Ashton Davis, den wir auch sehr gern bei den Seahawks gesehen hätten in unserem Mock-Draft. Ja, also auf jeden Fall ein Team, also im Draft schon gut verstärkt, aber ich finde es krass, wie starke Rollen die Rookies wahrscheinlich direkt hier einnehmen müssen, weil Adam Gase meiner Meinung nach auch so ein bisschen auf dem heißen Stuhl sitzt, hat nicht viel erreicht bis jetzt als Trainer und so langsam will das Front Office wahrscheinlich auch Ergebnisse sehen. Dadurch, die Jets ein bisschen in einer fast schon, Playoff-Pflichtsaison, auch wenn ich sie qualitativ irgendwie gar nicht in diese Richtung sehe. Also kann eine sehr schwierige Saison für die Jets werden. Nichts zu sagen zu den Jets, wundert mich jetzt auch relativ wenig. Dann kommen wir zur Woche 15 in Washington.
Ja, das letzte 19-Uhr-Spiel der Regular Season, glaube ich. Also ich glaube gerade dieser Three-Game-Stretch, Giants, Jets, Redskins, das ist auf jeden Fall ein sehr dankbarer zum Ende der Saison hin. Bei den Redskins macht mir eigentlich fast nur Sorgen, dass Chase Young, der Pass-Rusher, der an Nummer 2 jetzt im diesjährigen Draft von den Redskins geholt wurde, dann vielleicht die Offensive Line und Russell Wilson große Probleme machen könnte. Ansonsten glaube ich aber einfach nicht dran, dass die Redskins auch gerade zu dem Zeitpunkt in der Saison so wirklich gefährlich werden. Und deswegen habe ich das auch mal als klaren Pflichtsieg eingeplant gegen die Redskins.
Würde ich auch so sehen. Also ich glaube, das ist da tatsächlich das Einzige, was uns wirklich gefährlich werden kann. Man hat auch in der letzten Saison gesehen, dass die Redskins einfach auch nicht viel Material da haben, was uns gefährlich werden kann sonst.
Ja, bei den Redskins steht und fällt halt eben auch viel mit Dwayne Haskins, wie er sich entwickelt. Und wenn die Redskins eins können, dann auf jeden Fall Pass Rush. Also du hast Chase Young angesprochen. Dann haben sie auf der anderen Seite noch Montez Sweat, Ryan Kerrigan als alten Veteran, Matt Ioannidis. Also das ist schon eine Front, vor der man Angst haben darf. Vor allen Dingen, wenn man sich unsere Offensive-Line-Leistung der letzten Jahre ansieht. Aber
das wird alles dieses Jahr besser, da bin ich mir ganz sicher.
ja,
stimmt. Dieses Jahr wird es besser.
Ja, das habe ich leider schon so oft gehört.
Das sage ich auch seit 2014, also alles okay.
Jetzt muss doch aber mal, nope. Ja, seit Max Unger weggetradet wurde, da lief irgendwie nichts mehr.
Ja.
Aber für mich und unterm Strich auch schon eher als Sieg eingeplant, das stimmt. Woche 16 und 17 werden nach doch drei eher leichten Spielen nochmal richtige Hammer, würde ich sagen. Zumindest wenn es darum geht, am Ende die Division-Krone zu erringen. Und zwar Woche 16 gegen die Rams und Woche 17 in San Francisco, in Santa Clara gegen die 49ers. Also da hat sich der Spielplanmacher auch gedacht, so, da wollen wir nochmal ein richtig schönes Finale am Ende haben. Wer weiß, ob es vielleicht genau wie in der letzten Saison wieder entscheidend wird. Aber ja, 49ers am letzten Spieltag kann eigentlich auch eine gute Sache sein. Vielleicht hat man es dann ja doch noch am Ende in der Hand.
Ja, und Woche 17 ist auch wieder ein klarer Flex-Kandidat, der dann
das stimmt,
von dem Football verschoben werden könnte, wie eben jetzt letzte Saison.
Sprich, Schlaf wird dann wahrscheinlich doch nicht gewährt für die deutschen Seahawks-Fans. Ursprünglich, also stand jetzt 22. Urspiel, aber du hast es gesagt.
Naja, ich denke, wir werden bis dahin sowieso die Division schon für uns entschieden haben.
Ja, die Conference.
Natürlich. Also
Seed 1 sollte bis dahin schon safe sein. Spricht jetzt nichts dagegen.
Also ich hab da jetzt auch nichts gegen, ne? Aber also ja, so ein wenig Realismus.
Einfach mal optimistisch sein.
Na gut.
Ja, genau, wir haben quasi jetzt alle Spiele durch. Vielleicht nochmal so eine abschließende Einschätzung, also ich will euch jetzt noch nicht, dafür ist es meiner Meinung nach viel zu früh, auf den Rekord festnageln, aber einfach mal so ein bisschen grob, Simon, fang du mal an, was meinst du, ist die Saison machbar, beziehungsweise sind die Gegner machbar?
Also ich muss sagen, als ich im Dezember oder als dann im Januar eigentlich nach den Playoffs, als dann tatsächlich alle Gegner feststanden, ich zum ersten Mal auf die Teams geguckt habe, habe ich mich aus zwei Gründen gefreut. Zum einen, weil ich mir dachte, war halt Januar, ne? Geil, sind ein paar echt nette Auswärtsspiele dabei. Kannst du nächstes Jahr nochmal in die USA fliegen und dir die Seahawks angucken. Ja, dann kam Corona. Und das zweite war, dass ich gesehen habe, okay, wir haben subjektiv einen etwas leichteren Schedule als in der vergangenen Saison. Gerade auch, weil die AFC East dazugekommen ist, die jetzt traditionell nicht so die mega starke Division ist. Und wir sonst bei den Gegnern ja so ein paar schwere abgegeben haben, sag ich mal, und dafür etwas leichtere dazu bekommen haben. Also ich glaube, wenn da jetzt nicht irgendwie krasse Ausreißer bei uns dabei sind oder krasse Ausreißer bei den Gegnern dabei sind, dann sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, einen besseren Rekord hinzulegen als in der letzten Saison. Vielleicht auch, weil wir als Mannschaft dann nochmal etwas gereifter sind, in den Punkten, in denen wir nicht so viel Tiefe hatten in der letzten Saison, jetzt einfach mehr Tiefe haben dann. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit Blick auf die Gegner da ein etwas leichteres Pflaster sozusagen vorfinden und deswegen auch einen etwas besseren Rekord hinlegen.
Das klingt schlüssig für mich. Henry, wie siehst du das? Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder schließt du dich da an?
Ja, ich schließe mich da eigentlich vollkommen an. Ich denke, der Schedule geht in Ordnung und ist recht angenehm. Wenn ich eine Sache vielleicht hätte verändern können, dann hätte ich wahrscheinlich die Bye Week wahrscheinlich 5 Spieltage weiter hinten reingelegt. Aber das ist leider auch kein Wunschkonzert. Insgesamt ist es aber echt okay. Und ich finde es auch ziemlich positiv, dass man nicht so diese 2-3 Spiele nacheinander gegen irgendwie Elite-Teams hat. Und letzte Saison hatten wir das ja gerade am Ende der Saison. Und ich finde, deswegen geht es auch in Ordnung, weil die Spiele eigentlich recht gut verteilt sind. Gerade auch zum Beispiel, dass man jetzt nur in Woche 9 und 10 2 aufeinanderfolgende Auswärtsspiele hat. Insgesamt ist das alles sehr ausgewogen und ja, ich denke, das ist ein ganz guter Schedule, den wir da bekommen haben.
Würde ich auch sagen. Also vielleicht, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen, aber kurz vor den beiden Hammerspielen am Ende nochmal 3 Wochen ein bisschen ausruhen gegen Giants, Jets und Redskins. Nein, wollen wir nicht zu überheblich werden hier. Man weiß ja nie, wie am Ende alles wird. Aber ja, ich denke auch, das ist zumindest kein Spielplan, vor dem man jetzt zittern müsste. Genau, das wäre unsere kleine Zusammenfassung des Spielplans und sonderlich viel bleibt auch nicht mehr zu sagen. Wir haben jetzt noch ein paar Fanclub-News für euch, aber ja, genau, das wäre jetzt ein bisschen einmal alles abgearbeitet und jetzt müssen wir tatsächlich relativ lange warten, bis mal wieder irgendwas passiert, aber da erzählen wir euch gleich noch ein bisschen mehr zu, wie jetzt so der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate aussieht.
They are blowing the roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Ja, und dann übernehme ich direkt. Wir haben nämlich noch ein Endergebnis euch zu verkünden. Wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass wir mitten in unserer Aktion Distance Wins Championships sind. Da konntet ihr Fotos einsenden und wir haben Collagen gebastelt, um nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist in Corona-Zeiten, Abstand voneinander zu halten und damit Gutes zu tun. Wir haben eine Aktion gehabt, dass alle Mitglieder, die bei uns ein Foto einsenden, quasi von uns mit 1 Euro Spende bedacht werden, genauso wie alle anderen Fanclubs, die wir davon überzeugen können, auch sich an unserer Aktion zu beteiligen. Insgesamt haben uns 63 Fotos von unseren Mitgliedern erreicht und 9 Collagen von anderen Fanclubs. Oder 9 andere Fanclubs haben teilgenommen. Zusätzlich haben wir durch unsere Aktion eben 400 Euro Spenden noch erzielt. Da auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die gespendet haben, auch an die anderen Fanclubs, die gespendet haben. Und insgesamt haben wir damit eine Gesamtspendensumme von ungefähr 66 Euro erreicht. Wir haben es auf jeden Fall aufgerundet als Verein auf 600 Euro. Und heute sind auch die Spenden an die 3 Vereine, die wir uns ausgesucht hatten, rausgegangen. Finde ich wirklich eine tolle Aktion, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Und wenn ihr da noch Details zu wissen möchtet, dann geht einfach mal auf die Homepage. Da ist auch ein Artikel dazu verlinkt, wo das alles nochmal erklärt ist, was wir da gemacht haben.
Ja, coole Sache auf jeden Fall. Also echt stark, dass da so viel bei zusammengekommen ist. Und ich kann mich nur anschließen, vielen Dank an alle, die dabei waren, an alle anderen Fanclubs und ja, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, also für die Zukunft, beziehungsweise für die nächsten Wochen sind wir jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen ruhiger, einfach weil es ja, NFL-technisch jetzt wenig neue Themen gibt, die man behandeln könnte. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann nur auf eine Franchise, nämlich die Seahawks, beschränken können. Ja, darum wird es jetzt erstmal die nächsten Wochen vermutlich weniger, vielleicht auch gar keine Folgen mehr geben. Vielleicht so eine kleine Zwischenpause auf jeden Fall. Und dann werden wir, sobald es in Richtung Roster Cuts geht, beziehungsweise sobald man mal ein bisschen mehr Informationen aus den Trainingscamps bekommt, werden wir auf jeden Fall wieder für euch da sein. Vielleicht auch mit einer Folge, mit so ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorhersagen über die Roster Cuts. Vielleicht werden wir auch selber unseren Simulator mal anschmeißen und schauen, ja, was dabei rauskommt. Und genau, dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Teilnahme heute und würde sagen, wir verabschieden uns mit unserem gewohnten Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.